Ja, ich freue mich, dass ich heute mal wieder hier stehen darf. Ich begrüße euch auch recht herzlich. Und ich habe heute ein bisschen was, ich weiß nicht, funktioniert das schon mit der Präsentation? Habe euch etwas über das Mittelalter mitgebracht. Ja, ich weiß nicht, an was ihr denkt, wenn es ums Mittelalter geht. Stolze Krieger, Ritter, die für die Ehre kämpfen, Freiheit, Abenteuer, mit dem Pferd über Weide, Wiesen galoppieren. Es soll ja auch Frauen geben, die sagen, ich pfeife auf den Reiter, ich nehme das Pferd. ich habe mich jetzt aber in der Tat mit verschiedenen Reformatoren beschäftigt im Mittelalter und das sind für mich die wahren Helden. Bevor wir da so ein bisschen einsteigen in das Mittelalter, ich weiß, ich habe dir das schon mal gehört, dunkles Mittelalter, das Mittelalter war eine dunkle Zeit. Ja, also Historiker haben im 19. Jahrhundert haben diesen Begriff geprägt und wollten damit eigentlich ausdrücken, dass es eine Zeit der Rückständigkeit, Unwissenheit und Armut gab. Und wie ist es denn dazu gekommen? Wenn wir da mal zurückspringen in die Bibel, Apostelgeschichte. Paulus war 3 Jahre in Ephesus und als er dann am Ende Ephesus verlassen hat, hat er so ein paar mahnende Worte gesagt. Und nun seht euch vor, achtet darauf, die Herde Gottes, seine Gemeinde, die er durch das Blut seines eigenen Sohnes erkauft hat, zu hüten und zu betreuen, über die der Heilige Geist euch als Älteste eingesetzt hat. Ich weiß genau, dass sich nach meinem Weggang falsche Lehrer wie böse Wölfe unter euch mischen und die Herde nicht verschonen werden. Ja, selbst einige von euch werden die Wahrheit verdrehen, um eine eigene Anhängerschaft zu binden. Das Ganze war jetzt ein schleichender Prozess, wie man sich vom Wort entfernt hat und von der Wahrheit. Und ich sage es gleich, Leute mit einem katholischen Hintergrund, ihr müsst jetzt stark sein. Also das ist Gebet für die Toten, hat man irgendwann mal eingeführt. Wir finden in der Bibel nichts darüber, dass man das tun soll. Säuglingstaufe, genauso, ist weiterhin etabliert, steht aber nicht in der Bibel. Verehrung von Bildern. Gut, muss man natürlich sagen, die Leute haben relativ wenig gewusst, waren Analphabeten, hatten keine Bibel, kannten sich nicht groß aus. Das waren im Prinzip die Comics von früher, damit die Leute ein bisschen was verstanden haben, worum es da eigentlich geht. Aber das Ganze hat auch eine Eigendynamik bekommen. Ja? Man hat dann die Bilder angebetet, Heiligenbilder. Fegefeuer, auch so eine tolle Erfindung. Ja? Irgendwie so Mittelding zwischen Freifahrschein in Himmel und ewiger Verdammnis. Und als Sünder muss deine Seele so lange im Fegefeuer gequält werden, bis du geläutert bist. Und erst dann, wenn keine Unreinheiten mehr da sind, dann ist der Weg frei in den Himmel. Die Ablasslehre. Die mit entsprechenden Zahlungen konnte man seine Seele so weit reinigen, dass der Weg frei war in den Himmel. Gibt es auch einen Spruch vom Johann Tetzel, das war ein Dominikanermönch von der damaligen Zeit. Sobald das Geld im Kasten klingt, die Seele in den Himmel springt. Oder aus dem Feuer springt, gibt es glaube ich auch die Version. Ja. Eucharistie, also das, was wir als Abendmahl kennen, hat man dann ein bisschen umgewandelt. Beim Messopfer wurde gesagt, die päpstlichen Priester haben es in der Macht, den Wein und die Hostie in das Persönliche, in den persönlichen Leib und das Blut Jesu zu verwandeln. Und wenn du jetzt gesagt hast, oh, das glaube ich aber nicht, dann warst du schon ganz, ganz nah dran, auf dem Scheiterhaufen zu enden. Dann die, jetzt geht es irgendwie nicht weiter. Inquisition. Ja, das ist der Absolutheitsanspruch der römisch-katholischen Kirche. Das, was sie sagen, ist richtig. Und wenn du eine andere Meinung hast, bist du Ketzer. Ja? So, Bibelverbot. Im Konzil von Valencia 1229 wurde sogar die Bibel verboten. Die kam auf die Liste der verbotenen Bücher. Vielleicht auch noch einen Hintergrund. Es war vor 200 Jahren durchaus üblich und gewöhnlich, dass man katholische Theologie studieren konnte, ohne ein einziges Mal in die Bibel reinzuschauen. Wenn ich mir da überlege, Bibelschule wäre ziemlich schnell rum. Also ja, so kam eins ums andere. Das Papsttum, die Geistlichkeit wurde immer mächtiger. Dem Adel ging es gut und den Priestern ging es gut. Allen anderen ging es ziemlich schlecht. Und ja, das war also das Umfeld, in dem die Reformatoren jetzt ihre Arbeit aufgenommen haben. Und ich möchte euch jetzt audiovisuell so ein bisschen in die Zeit hineinnehmen. Man verfilmte alles Mögliche, auch das Leben vom Zwingli. Und ich habe jetzt hier mal den Trailer von dem Film, dauert keine Minute, aber ich denke mal, da kann man so ein kleines bisschen den Eindruck gewinnen, wie war denn dort die Zeit?
Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui.
Es war eine düstere Zeit, geprägt von religiösem Fanatismus und Gewalt. Höchste Zeit für eine Reformation der Kirche und der Gesellschaft.
Christ sein heisst nicht von Christus schwätzen, sondern ein Leben zu führen, wie Christus geführt hat.
Meine Zeit.
Jawohl, jetzt sind wir schon zwei gesprungen. Also, der Zwingli. Der hatte verschiedene Stationen. Ich möchte jetzt bloß mal so ein paar Stationen, also ich werde jetzt nicht das gesamte Leben vom Zwingli berichten, sondern bloß Dinge, die bei mir einfach so hängen geblieben sind. Seine erste Station, die war im Kloster zu Einsiedeln. Da hat er zwei Jahre hat er dort seinen Dienst verrichtet. Dort gab es ein Bild, ein Gnadenbild der Jungfrau Maria. Und da sind dann viele Pilger sind dorthin gekommen, weil sie gehofft haben, dass sie dort Heilung finden, dass es Wunder gibt. Ja? Zwingli konnte es aber auch damals schon nicht lassen und hat das Evangelium verkündet. Und viele von denen, die dann nach Einsiedeln gekommen sind, die haben dann gesagt, okay, das ist ja eigentlich, ist ja klasse, dass die Gnade, ich muss ja gar nichts zahlen für die Gnade, Jesus hat schon alles dafür gemacht. Und haben gedacht, ja gut, wenn es nichts kostet, dann zahle ich auch nichts. Es waren aber auch andere dabei, die dann gesagt haben, na, jetzt bin ich extra hierher gekommen und ich will jetzt hier mein Geld zahlen und du sagst, das hätte jetzt keinen Wert und dann müsste ich ja mein Leben ändern und das will ich eigentlich gar nicht. Also die waren dann auch sauer, also auch solche gab es dann. Ja? Letztendlich ist aber natürlich der Geldfluss hat sich reduziert, dann hat er schon der erste Ärger gekriegt. Ja? Die zweite Station war dann in Zürich und da ist er dann als Prediger angestellt worden, 1518. Und die Domherren, die haben ihm gesagt, pass mal auf, du hast die und die und die und die Aufgaben. Im Endeffekt ging es darum, guck, dass genug Geld reinkommt. Das war seine Aufgabe, ja. Er hat dann aber gesagt, ich sehe meine Aufgabe darin, jetzt klappt es irgendwie wieder nicht mehr, ich sehe aber meine Aufgabe darin, das Evangelium zu verkünden, Matthäus-Evangelium, und zwar in deutscher Sprache. Und da gab es dann ein bisschen heftige Diskussion. Irgendwie hat er dann die Domherren aber dazu gekriegt, dass er das machen konnte. Und er hatte dann schon ziemlich Erfolg. Die Kirche war voll, die war übervoll. Die haben gar nicht alle Leute fassen können. So viele Leute sind da gekommen und wollten das Evangelium hören. Ja, da hat sich dann die Reformation ausgebreitet und es ist dann natürlich auch diese Gegensätze zu dem, was die Bibel sagt, was im Evangelium steht und so wie die Kirche lebt, das ist dann natürlich auch immer deutlicher geworden. Der Geldfluss hat sich reduziert. Und Rom hat es dann ja, nicht so sehr gepasst. Der Bischof von Konstanz hat dann drei Abgeordnete zu den Ratsherren geschickt und hat denen gesagt, er würde die Gesetze der Kirche übertreten und damit den Frieden und die Ordnung des Volkes gefährden. Sollte die Autorität der Kirche ohne Bedeutung werden, dann würde allgemeine Gesetzlosigkeit entstehen. Das heißt, mache das, was die Kirche sagt, und es läuft alles. Oh, Zwingli hat dann gesagt, ich habe schon beinahe 4 Jahre lang das Evangelium Jesu mit saurer Mühe und Arbeit gepredigt. Zürich ist ruhiger und friedlicher als jeder andere Ort der Eidgenossenschaft und dies schreiben alle guten Bürger dem Evangelium zu. Der hat im Prinzip gesagt, das was ihr sagt, das stimmt nicht. Genau das Gegenteil ist der Fall. Ja? Es ist Ordnung, es ist Sauberkeit, es war noch nie so gut wie jetzt. Ja? Und die Ratsherren, die mussten das im Prinzip auch bestätigen. Ja, das heißt, man kann sagen, dass das Predigen von Gottes Wort eine gewisse Anziehungskraft ausgeübt hat und zu Ordnung und Friede geführt hat. Ein Freund von mir, der hat vor ein paar Monaten, war auch in Israel, waren ja jetzt schon einige von euch, Er ist jetzt nicht Christ in dem Sinn, wie wir das verstehen würden. Aber er hat Folgendes erzählt. Er war in einem Bereich, wo direkt die Juden und die Moslems aneinander gewohnt haben. Und ihm ist dann aufgefallen, dort wo die Juden sind, die sind fleißig, da ist sauber, da ist Ordnung, da wächst, da ist grün. Und dort, wo die Moslems sitzen, da sitzen die Männer rum, rauchen Wasserpfeife und da ist dreckig und unordentlich. Und das Problem ist bloß, das, was die Juden erreichen, das wollen die Moslems auch. Ja? Das war so sein Eindruck. Gehen wir mal zum nächsten Reformator. Stimmt, das habe ich euch noch unterschlagen. In Sprüche 1,33: Doch wer auf mich hört, wird ohne Angst in Frieden und Sicherheit leben. Wird also auch von der Bibel bestätigt. Wir gehen jetzt trotzdem zum nächsten Reformator, das ist der Jan Hus. Der hat sogar noch deutlich vorher gelebt. Der war in Böhmen, war der tätig. Dort war es so, dass man bereits im 9. Jahrhundert das Evangelium in der Landessprache gepredigt hat, also nicht in Latein. Er war auch, also die Gläubigen dort in Böhmen, die waren auch beeinflusst durch Engländer, die dort den Glauben rübergebracht haben. Und irgendwann kam dann aber mal Papst Gregor der VII. Und der fand dann das irgendwie nicht so gut und hat dann gesagt, das wollen wir eigentlich gar nicht. Und hat dann gesagt, Jan Hus, jetzt kommst du mal nach Rom, wir müssen reden. Der Jan Hus hat dann gesagt, also ich weiß auch nicht so recht, ich glaube, das ist keine gute Idee, wenn ich nach Rom gehe. Wer weiß, ob ich da wieder zurückkomme. Und dann haben die Adligen und die Bürger und die Universität von Prag, die haben dann gesagt, also können wir das nicht anders machen? Der Jan Hus bleibt in Prag und wir schicken einen Bevollmächtigten nach Rom. Und den kannst du dann alles sagen. Das fand der Papst aber gar nicht gut. Nicht nur, dass der Jan Hus seinen Befehl nicht befolgt, es war auch die ganze Stadt Prag. Die haben auch nicht das do, was der Papst gesagt hat. Und dann hat der Papst einen Bann über Prag gelegt. Jetzt weiß ich nicht, wer damit was anfangen kann. Es ist im Prinzip ja so, der Papst ist ja quasi, der hat die Schlüssel zum Himmel, laut der damaligen Sichtweise. Und der hat dann gesagt, das ist jetzt, die Tür ist zu, es gibt jetzt keine Gottesdienste mehr, es konnten keine Hochzeiten mehr stattfinden unter kirchlichem Segen, die Toten mussten in ungeweihter Erde begraben werden, also das hat dann schon bei den Gläubigen in Prag, das hat die dann schon aufgewühlt, ja. Auf jeden Fall war es dann so, dass irgendwann mal der Papst Gregor, der war dann tot und da gab es nicht nur einen Vertreter Gottes auf Erden, sondern gleich drei. Da haben drei Päpste dann gegeneinander konkurriert und der König Sigismund, der hat dann gedacht, das können wir doch nicht so laufen lassen, jetzt müssen wir mal gucken, dass das alles ins rechte Lot kommt. Ja, das mit den drei Päpsten geht nicht und dass man hier den Jan Hus quasi als Ketzer bezeichnet, das geht ja alles gar nicht. Und da gab es quasi ein Konzil, hat man dann einberufen, Konzil von Konstanz. Der Jan Hus, der hatte auch wieder ganz, ganz schlechtes Gefühl, soll ich da hinfahren, soll ich nicht hinfahren. Der König Sigismund hat ihm aber gesagt, pass auf, ich bürge mit meinem Namen dafür, dass dir nichts passiert. Du kannst hinfahren, dort teilnehmen und kommst wieder gesund zurück. Das hat er ihm zugesichert. Ja, jetzt war aber das Problem, dass das Konzil beschlossen hat, den Jan Hus als Ketzer umzubringen. Jetzt war natürlich der König Sigismund, er war jetzt in der Klemme. Was mache ich jetzt? Ja, die Geistlichkeit, die hat dann gesagt, hey, ist alles nicht so schlimm. Guck mal, Ketzer oder Leute, die als Ketzer unter Verdacht stehen, da muss man das Wort nicht halten. Also wenn man den umbringt, du hast da kein Problem damit. Ja. Und so lief es dann auch. Der ist, war im Kerker, der war krank und irgendwann ist er dann auf dem Scheiterhaufen geendet. So, endlich kommen wir nach Deutschland. Martin Luther. Da gab es zwei Reichstage. Der erste Reichstag in Worms. Da hat man dann den Martin Luther vorgeladen. Und ein Bischof, der hat dann auch schon gesagt, das ist gar nicht gut. Wenn man den Martin Luther zum Reichstag kommen lassen, den bringen wir um. Das ist ein Ketzer, den bringen wir um. Und dann hat der König Karl aber gesagt, nee, das machen wir nicht. Das, was der König Sigismund gemacht hat, das passiert mir nicht. Was ich verspreche, das halte ich. Ja? Und er hat dann auch dafür, also ist ja nicht umgekommen, der Martin Luther. Und der Martin Luther hat dann auch auf dem Reichstag das vertreten, dass man seinem Gewissen verpflichtet ist. Das hat er dort dargestellt. Keiner soll zum Glauben und zu dem, was des Glaubens ist, gezwungen werden. Das war sein Statement. Dann kam ein paar Jahre später der Reichstag von Speyer. Die Reformation hat sich ausgebreitet. Geld ist immer weniger geworden bei der Kirche. Nächster Anlauf auch von der Kirche. Deswegen der zweite Reichstag zu Speyer. Ja, jetzt waren natürlich schon einige Länder dabei, die sich der Reformation angeschlossen haben. Und irgendwie wollte man das ja klären. Und auch der Kaiser hatte gewisse Sympathien für die Reformation. Aber der wusste auch, wenn ich mich jetzt mit der katholischen Kirche anlege, das ist auch keine gute Idee. Jetzt haben aber die Adligen und die Reichsstädte, die haben ihre Position so stark vertreten, dass es irgendwann mal so ein Unentschieden war. Das heißt, es waren genauso viel für die Reformation wie gegen die Reformation. Und jetzt hat der Kaiser Karl natürlich furchtbar Angst gehabt. Was passiert jetzt? Egal, was ich mache, entscheide ich mich dafür, dass die eine Seite oder die andere Seite recht hat. Es ist nie richtig. Ja? Es kann sein, es entsteht ein Krieg und mein ganzes Reich fällt auseinander. Und dann hat er aber diese Glaubens- und Gewissensfreiheit, die hat er dann bestätigt. Und das ist ganz, ganz wichtig. Das ist sogar so wichtig, das hat sich in die Top 10 des Grundgesetzes reingeschlichen. Artikel 4, ich lese es mal vor. Die Freiheit des Glaubens, des Gewissens und die Freiheit des religiösen und weltanschaulichen Bekenntnisses sind unverletzlich. Steht heute noch drin. Extrem wichtig. Im Übrigen ist es so, wusste ich auch nicht, ich habe mich auch lange gewundert, woher kommt eigentlich der Name Protestantismus oder Protestanten, weil hier die Reichsstädte, die Adligen so stark hier protestiert haben gegen die Einmischung der weltlichen Macht und gegen die Willkür des Klerus. Deswegen ist dieser Name Protestantismus auch entstanden. Ja, in der ganzen Betrachtung, was habe ich da rausgezogen? Es geht um Macht. Es geht immer irgendwie um Macht. Ja, und weltliche und kirchliche Machtstrukturen versuchen sich gegenseitig zu stützen. Und wir finden das auch schon im Johannesevangelium, Johannes 18. Also ich möchte da jetzt nicht das Johannesevangelium lesen, das ist jetzt, ja, demnächst ist Ostern, da beschäftigen wir uns sowieso mit diesem Thema. Wer will, kann das als Hausaufgabe mitnehmen. Aber ich möchte einfach mal dort, wo Jesus vorgeführt wird, vor Pilatus, möchte ich mal so ein paar Punkte rausziehen. Pilatus sagt, als er damit konfrontiert wird mit der Anklage, was geht mich das an, richtet ihr ihn doch, sagt er zu den Pharisäern, sagt er zum Hohenpriester. Ja, die Juden sagen aber, es ist uns nicht erlaubt, ein Todesurteil zu vollstrecken. Ja, wie du vielleicht weißt, du bist hier Vertreter der Besatzungsmacht, du hast die Aufgabe, das zu tun. Ja? Und in der Auseinandersetzung von Pilatus mit Jesus, die sprechen ja dann miteinander, denke ich, dass Pilatus hin und her gerissen ist. Jesus gibt sogar zu, ein König zu sein. Er sagt ja, ja, ich bin ein König. Und das wäre ja eigentlich ein Grund gewesen für Pilatus zu sagen, naja, der beansprucht auch die Macht, die ich hier habe und deswegen ist es eine Gefahr. Trotzdem sagt er, ich kann keine Schuld an ihm finden. Ein Punkt, das ist jetzt doch noch ein Vers, den ich lese, ist, ich bin gekommen, um der Welt die Wahrheit zu bringen. Wer die Wahrheit liebt, wird erkennen, dass meine Worte wahr sind. Da fragte Pilatus, was ist Wahrheit? Jesus, was ist denn schon Wahrheit? Ja? Er relativiert es. Er lässt seine eigenen Gedanken gar nicht zu, tiefer reinzukommen, zu überlegen, könnte da was Wahres dran sein. Ja, er schneidet es ab, er will auch nicht in den Zwiespalt kommen. Ja, und auch hier sehen wir, das ist ein Zweckbündnis zwischen Kirche und Staat. Der hohe Priester braucht eine Instanz, der das Todesurteil verstreckt. Und Pilatus braucht die Geistlichkeit. Weil der denkt sich auch, jetzt hat man mich hier nach Jerusalem gesetzt, jetzt muss ich die Juden irgendwie im Zaum halten, aber ich weiß ganz genau, die Pharisäer, die haben die Juden ganz gut im Griff. Wenn ich es mit denen verscherze, ich weiß nicht, was dann passiert. Und ich will das hier irgendwie durchziehen. Ich muss ja die Macht erhalten, ich muss hier für Ordnung sorgen. Ich habe hier mal so eine These aufgestellt. Wohlstand durch Glaubensfreiheit. Im Mittelalter war es ja so, die Menschen waren Analphabeten, die hatten keine Bibel. Die Bibel war ja eh verboten. Wenn sie eine Bibel gehabt hätten oder Teile von der Bibel, hätten sie es nicht lesen können. War in Latein oder Griechisch. Ja? Aber die Sehnsucht war ja da, in der Bibel herauszulesen, wie kann ich ein gutes Leben führen, ein frommes Leben führen, so dass es Gott gefällt. Was ist meine Rolle? Wie kann ich für mich herausfinden, was ist gut für dich? Oder für mich, ja. Und ja, aber damals war es so, man hat ihnen gesagt, das brauchst du gar nicht wissen. Wir wissen, was gut ist für dich. Wir sagen dir, was gut für dich ist und das machst du einfach. Wenn du nicht das machst, was mir sagt, dann ist es schlecht. Das wirst du dann schon merken. Das heißt, die Menschen waren in geistlicher Sklaverei, so würde ich das mal sagen. Nur wenn wir wissen, was im Wort Gottes steht, nur wenn wir es lesen können, wenn wir es hören, wenn es uns jemand erzählt, dann können wir selber entscheiden, will ich das annehmen oder will ich es nicht annehmen? Ja? Sage ich, das ist super toll, dass Jesus das alles für mich gemacht hat, das nehme ich an. Ich will ewiges Leben, ich will gerecht sein vor Gott. Oder sage ich, sind schöne Geschichten da in der Bibel, aber mir geht es ja jetzt hier auch gut und ich habe hier Geld und ich habe hier die tolle Geschichte und das ist schon recht, wenn ihr mir sagt, mit den vielen Prophezeiungen und dass 99% schon wahr geworden sind, aber wer sagt mir denn, dass das letzte Prozent auch noch wahr wird? Das ist für mich überhaupt kein Beweis. Man kann sich entscheiden, ja? Jeder kann sich entscheiden. Aber nur, wenn ich alles weiß, wenn mir die Informationen zur Verfügung stehen. Und ich denke, Gott hat uns auch so geschaffen, dass wir uns entscheiden können. Er will, dass wir uns entscheiden. Und ich denke, dass das, was die Reformatoren geschafft haben, dass wir Glaubens- und Gewissensfreiheit haben, dass dieses Denken, diese Freiheit im Denken, dass sich das auch auf andere Dinge auswirkt, auf das restliche Leben, auf alles. Ja? Und ich bin der Meinung, dass durch diese Dinge Fortschritt, Innovation entsteht. Durch diese Glaubensfreiheit. Ich weiß nicht, ob ihr da mitgeht, aber das ist so ein Punkt, wo ich da rausgezogen habe. Und betrachten wir doch mal Länder, denen es wirtschaftlich ziemlich gut geht. Das ist Deutschland, das ist die Schweiz, das ist auch England, wo auch viele Teile der Reformation stattgefunden haben und es ist USA. Vielleicht habe ich auch noch ein Land vergessen. USA, warum ist USA so mächtig? Mächtigstes Land der Welt. Die Gläubigen, die in Europa verfolgt worden sind, die dachten, alles besser als hier. Ich versuche mein Glück in USA. Ich versuche nach Amerika zu kommen. Und dort konnten die ihren Glauben ausleben. Das ist für mich ein Grund, warum sich USA so schnell, so gut entwickelt hat. Ja, man muss nicht alles gut finden, was jetzt ist, aber das ist für mich schon wichtig. Ja, Gott hat uns zu Selberdenkern und Wahrheitsfindern gemacht. Das ist seine Berufung. So will er, dass wir sind. Ja? Alle Fakten auf den Tisch. Alles. Wenn es Fakten gibt, dann checken wir die selber. Wir brauchen keinen Faktenchecker. Ja? Wir brauchen auch keine Warnhinweise. Wir brauchen keine in Mediatheken, dass was gelöscht wird. Das brauchen wir alles gar nicht. Wir kommen auch sicher immer wieder mal an den Punkt, wo wir unser eigenes Denken korrigieren müssen. Aber auch da brauchen wir kein Korrektiv oder was es da alles so gibt. Das ist völlig normal, dass wir immer wieder neue Erkenntnisse bekommen und dann unser Denken korrigieren. Ja, der Teufel hat es im Mittelalter und früher geschafft, indem er dafür gesorgt hat, dass den Gläubigen das Wort Gottes nicht zur Verfügung steht. Aber ich glaube, der Teufel hat seine Strategie geändert. Heute hat jeder eine Bibel. Jeder, der ein Smartphone hat, hat gefühlt 10 Versionen auf dem Handy. Das ist kein Thema mehr. Ja, aber ich denke mal, es ist so ein bisschen die Bequemlichkeit des Denkens. Das sehe ich so ein bisschen als eine Gefahr. Uns werden Dinge leicht gemacht. Uns werden Entscheidungen abgenommen. Ja? Ich nenne euch mal so ein paar Beispiele. Wenn ich heute in den Laden gehe und was einkaufe, dann gibt es diesen Nutri-Score. Ja? Ampelsystem. Ja? Da kann der größte Mist drin sein, wenn es grün ist, kauf ich's. Ja? Ich mache mir aber keine Gedanken mehr, was ist denn da sonst noch drin, tut mir das denn wirklich gut? Ja? Ich bin ja auch in der PKW-Entwicklung und überhaupt, jeder ist ja damit konfrontiert inzwischen, autonome Systeme. Es ist ja super toll, ja? Navigationssystem. Wer nützt nicht, ist ja super. Aber die eigenen Sinne, sich zu orientieren, stumpfen ab. Ja? Ich habe einen Spurhalteassistent in einem Auto. Fahre ich ein anderes Auto im Spurhalteassistent, merke ich, meine Wahrnehmung, die Spur zu halten, hat abgenommen. Ja? Weil ich weiß ja, das Auto passt auf. Bloß wenn du im falschen Auto sitzt, kann es schief gehen. Ja? Das medizinische System ist sehr, sehr gut ausgebaut inzwischen. Früher hatten die Leute nicht so viel. Da wussten die Menschen aber auch noch, ja, da muss ich das machen, da muss ich den Tee nehmen, da muss ich hier irgendwelche Blüte abpflücken, da muss ich Creme machen, muss mich eincremen. Das Wissen ist gar nicht mehr da. Wir rennen wegen jedem Scheiß, rennen wir zum Arzt. Oder Werbung gibt es ja viel, will ich gut schlafen, dann muss ich das nehmen. Oder ja, wir nehmen alles Mögliche, aber das eigene Denken wird zurückgedrängt. Und ja, vor ein paar Wochen hat ein evangelischer Landesbischof, den wir auch alle kennen, gesagt, Christen wählen keine Punkt-Punkt-Punkt-Partei, da muss ich sagen, was soll diese Aussage? Ja? Der führt uns im Prinzip wieder in diese geistliche Sklaverei zurück. Ich sage, was gut ist für euch. Ja? Von einem von der katholischen Seite, ein paar Wochen später kam übrigens genau dasselbe, es ist bestätigt worden, von einem Landesbischof oder von einem hohen Geistlichen erwarte ich, welche Werte in der Politik gelebt werden sollten. Und wenn ich dann selber zu dem Entschluss kommen, genau diese Partei tatsächlich nicht wählen zu können, dann ist das in Ordnung. Ja? Dann ist das alles in Ordnung. Aber nicht, weil mir jemand sagt, ich muss das tun. Ich möchte jetzt zum Abschluss einfach nochmal ja, euch jetzt in den restlichen Sonntag schicken mit 1. Thessaloniker 5, 21. Prüft alles und das Gute behaltet. Alles, prüft alles, alles muss auf den Tisch. Und das ist das Erbe, was wir von den Reformatoren übernommen haben. Darin müssen wir auch leben. Ich danke euch.